Ich war fasziniert von dem Lied. Die Güte von Gott, wenn ich merke, ja, er ist wirklich da, egal wo. Genau, ich bin gerade noch dort dran, Entschuldigung. Also, wir sind im Kolosserbrief hinein, eigentlich seit mehreren Wochen. Der Kolosserbrief ist ein Brief von Paulus, den er aus dem Gefängnis geschrieben hat, von einem Ort, den er ja, nicht gerade schön hatte, und hat den Kolosser, den Leuten in der Region dort, erklären und zeigen, was sie haben. Vor allem, was sie haben in Christus. Der Kolosserbrief ist im Zentrum, ihnen geht es nur um Jesus und nichts anderes eigentlich. Am Anfang versucht Paulus ihnen zu erklären, was sie alles haben. Und nachher sagt er, weil er das alles hat, könnt ihr jetzt leben. Oder anders formuliert, sagt er eigentlich, hey, in deinem Leben gibt es eigentlich nur etwas, was wichtig ist. Es gibt nur ein Nummer eins und das ist Jesus. Jesus ist der Nummer eins in deinem Leben. Jesus ist Nummer eins über die ganze Welt. Jesus ist Nummer eins über alle meine. Er ist Nummer eins. Das ist das, was zuerst bringt. Und nachher redet er davon eigentlich, was darum geht, wie wir eigentlich schon lange gestorben sind, zumindest im Geist gestorben, sagt er, hey, look, du bist und bleibst ein Null, einfach gesagt. Was du bewirkst, ist 0,0. Du machst nichts im geistlichen Sinn geredet. Natürlich bewirkt man ganz viel im Leben, aber für Gott, sagt er, nein, es bewirkt nichts eigentlich. Das Einzige, was bewirkt, oder er sagt gerade so weit und sagt, eigentlich müsst ihr euch selber gestorben sein. Und da kommt die berühmte Bekehrung, wo es darum geht, ja stimmt, ich soll, oder als Christ geht es darum, dass du nicht mehr dich selber auslebst, sondern dass du dir gestorben bist und sagst, hey, meine Ziele will ich nicht mehr, ich bewirke nichts, ich bringe nichts, mein Gott, ich habe ein höheres Ziel, was ist das? Es ist ein Umkehren und sagen, stimmt, wie ich für mich gelebt habe, ist falsch, ich möchte dir, Jesus, nachfolgen. Du bist Nummer eins in meinem Leben. Und dort kommt das Faszinierende dazu, dass Jesus Nummer eins ist und wir als Null dürfen hinten anlaufen und in der Kombination gibt es Nummer 10. Und das ist das 10, wenn wir so unterwegs sind. Das ist eine kurze Zusammenfassung vom Kolosserbrief und jetzt sind wir im letzten Kapitel drin. Im Kapitel 4 kommt, wenn man schnell darüber liest, nicht mehr viel. Aber wenn man langsam drin liest, spürt man jetzt eine ganze Fülle. Und wir sind ja methodisch so unterwegs und gesagt, wir lesen immer auf den Sonntag das Kapitel. Das heisst, wir haben jetzt das Kapitel 4 gelesen. Darf ich schon die Folie haben, gerade das Kapitel 4. Dann seht ihr schon, wie gross das ist. Das sind 18 Verse. Ist schnell zum Lesen eigentlich. Genau, das ist sehr easy. Dann gehen wir noch zwei Folien weiter. Das ist der Kolosser 4. Voilà. Also, das ist der Text. Wer will, kann ihn jetzt noch lesen. Er ist da hinten offen. Oder ihr macht es auf eurer Bibel auf. Aber ich bin letztens gelehrt worden, wie die Rabbiner unterrichtet in der Synagoge, wie sie zusammen Schule machen, wie sie lernen, wie sie predigen, sage ich jetzt mal ganz frei übersetzt. Und mir ist gesagt worden, sie fangen immer mit dem Jüngsten an. Das heisst, man hockt in der Runde zusammen, man hat den Text vor sich und die jüngste Person soll zuerst etwas sagen. Ganz eine spannende Methode. Und nachher geht es am Alter noch drauf bis zur ältesten Person. Und ganz, jetzt bin ich nicht ganz sicher mehr, ich habe es nur nachher erzählt bekommen, ob dann der Rabbi ganz am Schluss ist oder dass der Senior automatisch ist, da habe ich jetzt zu wenig Ahnung. Aber der Grund dahinter hat mich fasziniert. Sie haben gesagt, so haben alle etwas zu sagen. Und nicht der, der am meisten weiss, sagt zuerst alles und die anderen sagen, das ist schon alles gesagt, was ich wählen kann. Und habe gemerkt, ja stimmt, methodisch ist gar nicht so dumm. Weil ich habe mich mega vorbereitet, ich weiss ganz viel, ich könnte jetzt ganz lang schwätzen, aber eigentlich möchte ich euch zuerst den Raum geben. Und euch schwätzen lassen. Was ist euch aufgefallen beim Lesen vom vierten Kapitel aus dem Kolosserbrief? Und darum kehren wir es methodisch um, anders als die letzten paar Mal. Und ich sage, hey, jetzt gehen wir auf den Raum auf. Wir nehmen uns 10 Minuten, 4 Stunden Zeit, um euch das Wort zu geben. Ich habe das Mikrofon parat, ich komme zu euch. Und sagt doch, was fasziniert euch an diesen Versen, wenn ihr es gelesen habt? Und sonst lesen ihr und könnt nachher drin schwätzen, geht auch. Einfach, was begeistert euch? Was ist euch aufgefallen in dem Text? Das ist so die Frage an euch und somit öffne ich das Mikrofon und sage, hey, erzählt, was Gott euch gezeigt hat, was euch aufgefallen ist. Also gut, machen wir Doppelpunkt da mal. Ich danke euch vielmals. Für mich ist es echt eine Bereicherung, euch zu hören und ihr habt so viel Gutes, was ihr da sagt. Also, ich lese es zu dir hinterher, das tut gar nicht so. Spannend, die meisten haben jetzt über die ersten 6 Verse geredet. Tut mir leid, ich habe die Nummerierung vergessen, einfügen. Ich habe es nur rausgenommen. Und die anderen 12 Verse sind ganz viel Grüße. Und manchmal nehmen wir nicht so viel raus. Auch ich habe einen Punkt, den ich euch zeige, aus den ersten 6 Versen rausgenommen. Und zwar habe ich es, ihr kennt es langsam, ich arbeite gerne mit Markierungen. Und ich habe die ersten 6 Versen mal ein bisschen markiert. Genau da. Und habe gefunden, jetzt tun wir mal alle Verben ein bisschen markieren, um was geht's und wie. Und ich finde es spannend, dass er zur ersten Pause redet von, hey, betet, mit aller Ausdauer von Dankbarkeit gegenüber Gott und euren Weg nachzulassen. Also ohne nachzulassen, gell? Und nachher tretet für uns ein, wenn ihr betet, bittet, die Botschaft zu öffnen und so weiter, und dann wieder betet, dass ich meinen Auftrag erfülle. Also was der Paulus dann ganzes in diesen 6, vier Versen, die anderen zwei jetzt ausblendet, was in diesen 4 Versen sagt, ist, betet, betet, betet. Das finde ich faszinierend. Wir sollen beten. In Kolosser 4, Vers 2, das ist die erste Folie, heißt es, gebt euch voll und ganz dem Gebet hin. Ich habe eine Übersetzung gemacht, ganz frei in meinem Sinn, gell? Also, ich habe überlegt, wie bedeutet es, wenn ich die Wörter nehme, was ist? Also, es ist eine Übertragung nach Christian, so. Also, gebt euch voll und ganz dem Gebet hin. Betet immer wieder voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Bleibt wachsam in diesen Punkten, damit ihr nicht plötzlich nachlässt. Gebt euch voll und ganz dem Gebet hin. Es ist eben spannend, dass das Beten mit Ausdauer geht nicht darum, so einfach ja, dranbleiben, sondern es ist wirklich, es gibt dich hin, es gibt dich trainieren. Es ist ein Wort, das ich im Deutsch fast nicht gefunden habe, mit Hingabe beten oder, also im Englischen ist es devoted, wenn das ein bisschen hilft euch. Es ist viel mehr als einfach, bleib dran beständig und heb dran fest, sondern leg das ganze Leben drin, ist damit gemeint. Oder anders formuliert, wenn du Christ bist, ist dein Kernauftrag, wo du das Leben sollst investieren, ins Gebet. Der Martin Luther hat es so formuliert, wie ein Schuster Schuhe macht und wie ein Schneider Kleider, so muss ein Christ beten. Wer nicht betet, ist kein Christ. Steil, aber gut. Wie ein Schuster Schuhe macht und wie ein Schneider Kleider, so muss ein Christ beten. Wer nicht betet, ist kein Christ. Er sagt, wenn du Christ bist, ist dein Kerngeschäft beten. Das macht dich aus zum Christ. Ein Christ heisst das Wort schon, Christ kommt von Christus, von Jesus. Wir sind zusammengeklebt. Ich habe es vorhin kurz erwähnt mit dem Zähne. Wir sind zusammen ein Zähne. Allein sind wir ein Null. Aber zusammen sind wir ein Zähne und da gehört Jesus drin. Das ist verbunden, da hat man zusammen zu tun. Also wenn wir unterwegs sind und mit Gott nicht am Reden sind, dann stimmt etwas nicht. Dann hast du irgendwo etwas verpasst und deine Berufung vergessen. Es kann auch einem Schuster mal passieren, dass er nicht am Schuhmachen ist, sondern sich mit Rechnungen beschäftigt, natürlich. Und es kann auch uns als Christen passieren, dass wir merken, stimmt, jetzt habe ich ganz vergessen, mit Gott zu reden. Aber wenn der Standard ist, dass du nicht mit Gott redest als Christ, dann stimmt etwas nicht. Dann hast du dich vertan in deiner Berufung als Christ und dann ist die Frage, ja Moment, warum bist du eigentlich Christ? Was ist denn das, was ausmacht? Aber warum fällt es uns immer wieder schwer zu beten? Vielleicht, weil wir manchmal gar nicht verstehen, was Beten alles beinhaltet. Ich stelle fest, wie manchmal für die einen Christen beten ist, Fürbitte, Fürbitte, Fürbitte und Dank und erledigt und Adieu. Aber beten ist mehr als nur einfach meine Anliegen anwerfen und dann schnell sagen, was gut war, ein paar Lob hinein schicken. Und dann noch gelernt, bemüht mit Danken sagen. Das ist nicht Gebet. Das ist einfach ein Loswerden von Sachen. Gebet ist viel, viel grössere Tiefe. Das Gebet ist eigentlich ein Begegnen von Gott. Ein Begegnen von Jesus in Beziehung einstehen. Und sagen, ich bin da, du bist da. Ich lasse mich auf ein Gespräch ein. Und ich merke in meinem Gespräch, wenn ich es manchmal mit Leuten habe, ich vergesse mich manchmal darauf einzulassen. Besonders im Alltag, besonders dummerweise mit meiner Frau daheim. Man hört so nebenbei, ja, ist schon gut. Oder auch bei den Kindern. Und plötzlich merkst du, zu was habe ich jetzt ja gesagt? Ich habe mich gar nicht darauf einlassen ins Gebet. Bei der Frau ist dann, also bei den Kindern ist mehr, auf was habe ich gesagt, und bei meiner Frau ist dann mehr so, aha, stimmt, ja, hast recht, ich habe nicht gehört, weil der Vorwurf kommt. Zu Recht. Ja, bei Gott ähnlich. Es geht darum, dass wir uns darauf einlassen, auf das Gespräch. Es geht nicht darum, dass ich schnell losgeworden bin. Und dann kann ich weitergehen. Und ist mir jetzt gleich, ich kann es ja können, los sein. Ich glaube, der erste Schritt vom Gebet ist still werden. Und das ist oft der grösste Kampf bei mir, in meinem Gebet, dass ich still werde. Ob allein, ob in einem Gemeindegebet. Ich bin nicht immer so ready, dass ich gerade sage, so, und jetzt beten wir gerade drauf los. Ich brauche oft einen Moment, wo ich sage, okay, Jesus, ich bin da. Und du bist auch da, ich weiss. Ich bin da. Oh, jetzt habe ich die und die Gedanken. Nein, ich bin da. Ich muss häufig Sachen ablegen innerlich und sagen, Jesus, kannst du das auf die Seite nehmen? Oh, die aufzugehen, die auch noch, die Arbeit auch noch. Ich bete oft mit Post-it-Zettel, wo ich aufschreibe, dass man aus Zing kommt, und lege es auf die Seite, dass ich mich wieder auf Jesus einlade und sage, Jesus, ich möchte mit dir jetzt dran sein. Das Erste ist still werden. Still werden, zum parat sein, überhaupt zu hören, was Gott sagt. Sein Wort zu hören. Sein Wort ist eine Doppeldeutigkeit, einerseits die Bibel und andererseits auch das Reden, wo entweder Bibelverse kommen, gedanklich oder ganz andere Gedanken, aber wo ich merke, Gott fängt an zu reden. Wenn ich besetzt bin mit meinen Gedanken, kann Gott gar nicht reden, weil ich bin ja die ganze Zeit innerlich am Reden. Darum zuerst still werden. Und dann kann ich das Wort empfangen. Und dann kommt auf das Wort eine Antwort. Dann kann ich etwas sagen. Die Antwort ist nicht immer ein Wort. Manchmal ist es auch eine Tat. Aufgrund von einem Gebet, also von etwas, was da ist, kann ich manchmal sagen, und jetzt heisst es, ich sollte das und das in Ordnung bringen. Oder diese und jener Person nachgehen. Beten heisst, mit Gott im Austausch sein. Und es ist nicht etwas, was man beide schnell immer machen kann. Es gibt auch diese Phasen, und die sind gut. Aber es braucht immer wieder eine Zeit, wo ich sage, jetzt bin ich ganz da. Jetzt lehne ich mich darauf ein. Und bei mir merke ich, es sind oft die Zeiten, die dann schnell rumgehen, als man meint. Also, was? Schon wieder vorbei mit Beten? Ich habe doch erst gerade angefangen. Ja, aber es war eine gute Zeit mit dir, Jesus. Wir können nur beten, wenn Jesus mit uns ist. Wir können nicht, ich sage jetzt, an eine Klagemur gehen, wenn Jesus nicht da ist. Weil dann ist es einfach ein Nähen von meinem Anliegen und schnell deponieren und wieder gehen. Aber in der Präsenz von Jesus passiert etwas mit dem Gebet. Ich habe es nicht einfach nur deponiert, sondern es wird lebendig. Das Anliegen übernimmt er. Er kümmert sich darum und meine Seele wird ruhig. Wenn ich es einfach schnell neu mit deponieren, wird meine Seele nicht ruhig. Aber wenn ich weiss, wer es übernimmt und wer das ist, und ich ihm das, ich sage jetzt in die Hand drücke, dann kann ich es loslassen. Und dann passiert bei mir etwas. Weil Jesus ist Kraft, das haben wir im ersten Kolosserkapitel gesehen, ist eine Kraft und eine Dynamik. Und in dem Moment fängt das Gebet an, Kraft und Dynamik zu bekommen. Ich glaube, die Prinzipien hinterher sind manchmal wichtig, um nochmal durchbuchstabieren. Wir lernen bereits, als ein kleines Kind beten. Aber wir vergessen manchmal, dass Beten mehr ist als nur bitte, 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 danke, danke. Sondern dass es ein Sein ist mit Gott in seiner Gegenwart. Und dass wir im Gebet in Erfüllung Sachen erleben, wie wir mit der Gegenwart von einem lebendigen Gott rechnen und er da ist. Ja, wie schnell ist unsere Antwort? Ich bete schnell und dann ist die Frage, was kann ich tun? Ich habe es diese Woche bewusst im Chat, die Gruppe nicht da, wo es um die Hilfe geht, immer wieder bei den Flüchtlingen, was wir machen können. Habe ich gesagt, schaut, einer der wichtigsten Aufträge ist das Gebet. Es geht nicht darum, dass jeder sagt, jetzt springe ich gerade. Ja, Gott wird jemanden berufen, zum Springen und Helfen. Aber die erste, wichtigste Aufgabe ist beten. Wie gesagt, das Wichtigste, was wir zuerst vor allem machen sollen, ist beten. Und diesen Auftrag dürfen wir nicht klein sehen. Beten ist genauso wichtig wie die praktische Hilfe. Nein, noch wichtiger als alles andere. So wie ein Schuster da ist zum Schuhe machen, so ist ein Christ zum Beten berufen. Der zweite Punkt, den ich kurz noch erwähnen und euch mitgeben für euch in die Arbeit, ist die Grußliste. Der Paulus hat so viele Leute grüßt. Und ich habe es ein bisschen zusammengefasst, kurz rauszitiert und das aufgelistet. Und zwar fasziniert mich, wie er über die Leute redet, die er hat. Er fängt an mit dem Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer. Was für eine Ehre für den Tychikus. Geliebter Bruder, treuer Helfer. Ich gehe davon aus, wenn das vorgelesen wird und er in dieser Runde hockt, denkt er so, wow, und innerlich und äußerlich peinlich, aber gleich so, wow, der ehrt mich, der Paulus. Genauso der Onesimus, das war ein Sklave, der abgehauen ist, im Philemonbrief findet ihr die Geschichte, wo abgehauen ist und ist zum Paulus und der Paulus, er ist zum Christ geworden beim Paulus und dann hat ihn Paulus wieder heimgeschickt. Also einer, der total untreu war, abgehauen ist und Geld mitgenommen hat von seinem Herr und alles. Und dann sagt er, der Onesimus, unser treuer und geliebter Bruder. Da ist eine Fülle drin, die wir gar nicht fassen können, weil Sklaven sind schon gar keine Brüder gewesen. Es sind einfach irgendwelche Putzroboter gewesen oder was auch immer. Aber sicher nicht Menschen wie wir. Und er sagt, unser treuer und geliebter Bruder. Was für eine Wertschätzung passiert da mit dem Onesimus, wenn er etwas hören darf. Der Markus, wir haben es vorhin schon gehört, Andreas, heisst ihn herzlich willkommen. Und da ist genau die Geschichte hinten dran, die Andreas erwähnt hat. Da war etwas Ungutes gewesen. Und die haben von, der Paulus hat ihn auch nicht dumm gefunden. Also den müssen wir dann schon auf die Seite stellen. Der kommt kein Raum über unsere Gemeinschaft. Der darf, was der sagt, muss man anzweifeln. Und der gleiche Paulus sagt, der Markus heisst ihn herzlich willkommen. Der soll mitten unter uns sein und das ist gut. Was für ein Wortwahl über den Markus. Wo alle wissen, was für eine Geschichte da war. Wir nicht mehr genau, wir können es nicht ganz erorieren, aber sie haben es gewusst. Der Epaphras, er tritt als unermüdlicher Kämpfer für euch ein. Übrigens, das habe ich jetzt rausgeschnitten da, er kämpft im Gebet, heisst es nachher. Ja, der unermüdliche Kämpfer ist ein Gebetskämpfer. Und er sagt, der braucht es, der ist ganz wichtig, der ist es. Er ist übrigens eine ganz zentrale Figur in Kolossea, was dort gelaufen ist, wenn er dann am Trainieren arbeitet, ist spannend, aber an ihm hängt ganz viel. Und der Paulus hebt das Gebet von ihm raus. Der Gebetskämpfer. Der Lukas, der geliebte Arzt. Hey, der geliebte. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gesagt, Jesus, was soll ich mit diesen Grüßen? Ist ja schön, dass die grüßt worden sind. Und plötzlich fällt mir die Sachen auf. Und dann merke ich so, die Frage mich, du Christian, wie redest du über deine Leute? Über deine Freunde, über die Gemeinde, über einzelne Leute? Ich glaube nicht, dass ich negativ rede. Oder das ist etwas, was ich nie machen will, über andere Menschen negativ reden. Aber ich schaffe es nicht immer, so schöne Worte zu finden. Und zu sagen, weißt du, die Geliebte, die genial, der super, was auch immer. Aber ich glaube, dass das der Paulus der Kultur drin gesetzt hat und gesagt hat, hey, so gehen wir um im Reich Gottes miteinander. Wir sehen im Anderen, was da ist. Und wir benennen es. Weil aus in der Welt haben wir genug Leute, die sagen, was wir nicht können und was wir falsch gemacht haben. Wir müssen da untereinander die Kultur nicht noch mehr fördern. Weil das ist nicht die Reich Gottes Kultur. Die Reich Gottes Kultur heisst, wir sehen im Anderen, was da ist. Wir können einander immer durch Christus, durch das Kreuz, durch Vergebung anschauen. Das heisst, wir müssen nicht mehr die Schuld anschauen. Die Schuld darf man einfach sehen, ist bei Jesus und jetzt darf man die Person anschauen. Und das gibt eine neue Perspektive, wie wir miteinander umgehen können. Und plötzlich können wir von ganzem Herzen sagen, der geliebte Bruder, der treue, der geliebte, der willkommen geheißene, der grosse Kämpfer, der gute, der genial, was immer alles. Und wenn ich das so gelesen habe und darüber reingegangen bin, habe ich gedacht, wow, das wünschen wir. Dass wir so eine Kultur miteinander haben können, wo Menschen dazukommen und merken, hey, die sehen nicht das Negative an mir. Die sehen, was in mir ist. Es hat einen, den möchte ich noch kurz erwähnen, weil ich rausgeschnitten habe in diesem Text, also in meiner Auflistung, ist darum gegangen, ich bringe es eben nicht ganz auswendig an, aber gleich, wo er wie gesagt hat, ich sehe in dir, dass du das und das noch machen wirst. Es hat mich voll fasziniert und ich merkte, wow, der Paulus geht schon drüber aus und sagt, nein, ich finde es gerade nicht so auswendig. Aber es hat mich fasziniert, als Paulus gesagt hat, hey, es wäre gut, wenn du dort trainierst, hast du kannst das. Also es war nicht etwas, was er nur gerade gemacht hat aus der Vergangenheit, sondern etwas, was er machen wird. Und er hat gesagt, hey, stand auf, mach's und tu, dort drin ist ganz viel. Darf ich es gerne suchen, ist irgendwo einer drin. Ich habe es jetzt gerade von da vorne, finde ich es nicht mehr. Der zweite letzte ist, der Archippus, auf der zweiten Seite. Genau, der Archippus. Sollt ihr Folgendes ausrichten, vernachlässige den Auftrag nicht, den du als ein Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Es ist zum Teil eine Form, wo du sagst, was ist das für ein Mai. Aber es ist eben nicht das, sondern er sagt, hey, der hat einen Auftrag. Stand drin nie. Denk an deine Berufung, die du hast. Total eindrücklich. Danke. Ja, das zwei Einblicke. Die Zeit ist vorgeschritten. Ihr merkt, Kolosserbrief könnte man noch ewig bringen. Und es hat so viel. Ich hoffe, ihr seid motiviert, zum selber drin nie zu lesen. Ich hoffe, wir werden wieder so Methoden finden, wo man miteinander predigt, wo nicht ich alles allein mache. Aber jetzt, aus zeitlichen Gründen, machen wir eine Kurve, gehen über zum Lukas. Er wird sagen, wie wir mit der Gemeinde weitergehen, wenn es in den ersten Wochen alles läuft. Gell? Komm doch vor. Nein, ich möchte noch kurz beten. Darf ich? Ja, nein. Also, Vater im Himmel, ich möchte dir wirklich einfach Danke sagen für den genialen Brief, wenn du uns da Sachen aufzeigst und ich mir staunen darf. Und ich bitte dich um deinen Segen über uns, dass wir das ergreifen dürfen, das neue Leben, die neue Art, das neue Christsein. Dass wir die Berufung als Better dürfen leben und dass wir den Umgang miteinander dürfen pflegen, wie ein Paulus mit den Leuten umgehen kann. Danke, dass du über uns wachst und uns führst. Amen.